Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Einen schönen Nachmittag wünschen wir euch. Heute im Studio sind Eva und Martina. Ihr hört den Süd-Nordfunk, die IZ3W-Magazinsendung. Heute werden wir Beiträge unserer Tandempartner spielen aus Mexiko, Armenien, Kenia und der Türkei. Sie haben für den Süd-Nordfunk und für ihre eigenen Programme einen Hörbeitrag erstellt. Aus der Türkei hören wir ein Interview mit der Mitbegründerin des Hamish Kulturzentrums in Istanbul. Und aus Armenien berichtet die Journalistin Goha Charoyan über die Proteste der Medienmacher und die staatliche Gewalt gegenüber Journalistinnen in Jerewan.
Ja, und in der zweiten Hälfte der Sendung schauen wir nach Kenia und am Ende nach Mexiko. Das Matare-Radio aus dem gleichnamigen Slum in Nairobi berichtet über Polizeigewalt und wie sich in Matare die BewohnerInnen gegen die Willkür polizeilicher Gewalt wehren. Und das Vertientes-Radio aus Guadalajara aus Mexiko fragt in unserem letzten Beitrag danach, inwiefern die kommerziellen Medien in Mexiko dazu beitragen, Landenteignungen und Privatisierungen im Bildungs- und im Gesundheitssektor zu verdecken, indem sie regierungskonform berichten. Und wir machen jetzt weiter mit einem Stück Musik. Ausgesucht haben wir eine Produktion der Kooperation des Schwabingrad-Balletts mit der Performancegruppe Arrivati. Da wird am 9. September bei Buback Records ein Album erscheinen. Das Album nennt sich Beyond Welcome. Das Schwabingrad-Ballett, das ist ein aus einem Hamburger Debattierzirkel namens Butt Club hervorgegangenes mobiles Einsatzkommando von MusikerInnen und Nicht-MusikerInnen, von PolitaktivistInnen und KünstlerInnen. Das ist eine Kapelle für antizyklische Umzüge zur Unterstützung umstürzlerischer Aktivitäten. Und Arrivati, die sind entstanden aus der Lampedusa-Gruppe in Hamburg und sie machen Jazz, Post-Punk, Afro-Kraut und Sprechgesang. Und wir steigen ein mit dem Song Bosso.
Les groupes, tu les réfugiés. Des groupes, tu les réfugiés. L'histoire commence par le mercantilisme, il fallait dépendre le moins possible. Vendre moins et acheter beaucoup. Dans la même intention, conquérir les colonies pour en tirer les matières premières dont on avait besoin de cette Europe qui tue et qui continue à tuer les réfugiés. J'ai dit considéré comme l'européocentrisme alors qu'une putain de centre d'affaires basé sur l'idéalisme égocentrique, l'Europe tue les réfugiés. Cette Europe tue les réfugiés. Les réfugiés, cette Europe tu les réfugiés. Calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé. Les groupes tu les réfugiés. Les groupes tu les réfugiés. Les groupes tu les réfugiés. C'est des groupes tu les réfugiés. Le modernisme a chamboulisé tout système psychorelationnel. Au lieu de vous aimer les uns les autres, c'est exploiter vous les uns les autres. Espérons que nous les réfugiés n'avons pas été à Bretton Woods. Être réfugié ne demande pas un diplôme. Être réfugié ne demande pas un concours ou bien une expérience de 200. Être réfugié ne demande pas de concours. Être réfugié n'est qu'une étape, une situation causée par les calages. L'Europe, tu les réfugiés. Cette Europe, tu les réfugiés. L'Europe, tu les réfugiés. Calé, calé, calé, calé, calé. Calé, calé, calé. Les robes, tu les refuses. réfugiés. Cette Europe, tu l'es, réfugié. Fais-moi un homme, parce que je suis un homme. Donne-moi cette dignité, parce que je suis un homme.
Şenay Özden ist Mitbegründerin des Hamish Kulturzentrums in Istanbul, eines der ersten Kulturzentren in der Türkei, das von Leuten aus der Türkei und aus Syrien gemeinsam gegründet wurde. Şenay Özden beklagt die Art und Weise, wie die türkischen Medien mit den syrischen Flüchtlingen umgehen. Normalerweise übersehen die Medien die 3 Millionen Flüchtlinge einfach. Wenn sie in Zeitung, Hörfunk oder TV vorkommen, dann meist in einem negativen Zusammenhang. Die Flüchtlinge sollten aber auch, so Şenay Özden von Hamish Kulturzentrum, als Menschen gesehen werden, die eine Revolution gemacht haben, als aktive Personen, die für ihre Freiheit gekämpft haben. Das Wort Hamish kommt von Asvat Minal Hamish, Stimmen vom Rand, einem Radioprogramm aus Dara, der Stadt, in der der Aufstand gegen das Regime von Bashar al-Assad begonnen hat. Das folgende Interview mit Şenay Özden führte Kaan Tunbil von Açık Radio Istanbul.
Merhabalar, Radyo Drakeland için hazırladığımız Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle alakalı haber programına hoş geldiniz. Konuğu Hamish Kültür Evi'nden Şenay Özden. Tekrar hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Herzlich willkommen zu dem von uns für Radio Drakeland vorbereiteten Programm zu den syrischen Flüchtlingen. Unser Gast ist Şenay Özden vom Hamish Kulturzentrum.
Öncelikle bize biraz kendinizden ve Hamish Kültür Evi'nden bahsedebilir misiniz?
Können Sie erst einmal etwas von sich und der Hamish Kultur erzählen?
Ben Şenay, antropoloğum ben aslında ve alanımda mülteci çalışmaları. Daha önce Suriye'de yaşadım yaklaşık 5
Ich bin Şenay. Im Grunde bin ich Anthropologin, aber ich arbeite mit Flüchtlingen. Vorher habe ich ungefähr 5 Jahre in Syrien gelebt und Untersuchungen über palästinensische Flüchtlinge gemacht. Im Jahr 2009 bin ich in die Türkei zurückgekehrt und ein paar Jahre später kamen meine Freunde aus Syrien hierher. Mit den Freunden, die aus Syrien hierher, das heißt nach Istanbul kamen, haben wir Hamish, das Hamish Kulturhaus, gegründet. Ich glaube, dass Hamish eines der ersten Kulturzentren ist, das von Leuten aus der Türkei und aus Syrien gemeinsam gegründet wurde. Als wir Hamish gegründet haben, war es unser Ziel, die Art und Weise zu verändern, wie die syrischen Flüchtlinge hier angesehen werden. Das heißt, die Art, wie Syrien gesehen wird, zu verändern. Über Syrien hören wir von ein paar Experten im Fernsehen. Wir wollten Syrien durch die Leute aus Syrien kennenlernen. In der Türkei leben ca. 3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Von ihnen wollten wir erfahren, was ihre Forderungen bezüglich ihres Landes sind, warum sie den Aufstand begonnen haben, was sie zu den gegenwärtigen Geschehnissen sagen. All das wollten wir von ihnen hören. Dies war der Hauptgrund für die Gründung von Hamish. Und natürlich wollten wir außerdem den Blick auf die Flüchtlinge verändern. Bestenfalls denken die Leute doch, ach, diese armen Flüchtlinge sind aufgebrochen und kommen. Wir wollten das ändern, dass die Leute nicht nur denken, ach, diese armen Flüchtlinge, sondern dass es Leute sind, die einen Aufstand begonnen haben. Zugleich wollten wir eine Umgebung schaffen, in der die Flüchtlinge die Produkte ihrer eigenen Kultur und ihre Politik weiterführen können.
Gleichzeitig machen Sie ja auch bei Açık Radio Radiosendungen über die Ereignisse in Syrien und die Lage der Flüchtlinge in der Türkei. Doch nun zu meiner zweiten Frage. Wie zeigen die großen Medien in der Türkei die syrischen Flüchtlinge?
Evet, neredeyse yok gibi. Birincisi bu aslında. Demin de dediğim gibi aslında en iyi ihtimalle böyle zavallı işte savaş mağduru Suriye.
Im Grunde gibt es sie in diesen Medien so gut wie gar nicht. Das ist das Erste, was es dazu zu sagen gibt. Wie ich bereits gesagt habe, werden sie im besten Falle als diese armen, kriegsgeschädigten syrischen Flüchtlinge dargestellt. Aber auch das geschieht selten. Im Allgemeinen tauchen die Flüchtlinge bzw. syrische Flüchtlinge überhaupt nur dann in den Medien auf, wenn sie eine Straftat begangen haben sollen. Die Medien begannen, auf die Syrerinnen und Syrer erst aufmerksam zu werden, als sie im Meer ertrunken sind. Vorher lebten wir praktisch ohne sie.
Es gab sie nur als Zahlen.
Evet, rakamdan ibaretti ve medya içinde bu geçerliydi. Tabii,
yani ja, als Zahlen gab es sie und natürlich gilt das auch nur für die Medien. Lange Zeit war das Wort für Flüchtlinge in den Medien Kaçak, Schmuggler, Ausreißer, Schleuser. Flüchtling, türkisch Mülteci, haben sie nicht gesagt.
Kaçak göçmen.
İllegale Migranten.
Kaçak göçmen, yani göçmen bile aslında çok az kullanıldı. Yani
das Wort Migranten haben sie kaum gebraucht. Kaçak reichte also illegale. Und das war natürlich ein Wort, das die Flüchtlinge kriminalisieren sollte. Das war ein Wort, das die Auffassung der Gesellschaft von den syrischen Flüchtlingen sehr beeinflusst hat. Und in dieser Weise haben die Medien die Feindschaft gegen die syrischen Flüchtlinge in der Türkei sehr genährt.
In eurem Programm habt ihr oft Gäste gehabt, die erzählt haben, wie sie versucht haben, eigene Medien der syrischen Flüchtlinge in der Türkei zu gründen. Was ist daraus geworden? Können sich die syrischen Flüchtlinge über eigene Medien in der Türkei ausdrücken?
In der Türkei haben die Syrerinnen und Syrer einige eigene Radios, Zeitungen und Zeitschriften. In Istanbul haben sie Radios und in Antep. Die Radioprogramme werden nach Syrien ausgestrahlt und Zeitschriften dort verteilt. Und Radioprogramme, Zeitungen und Zeitschriften gibt es natürlich auch in der Türkei. Aber mit dem Erstarken von Gruppen wie der Nusra Front und dem Islamischen Staat ist die Verteilung in Syrien stark zurückgegangen. In den vom IS kontrollierten Gebieten ist die Verteilung ohnehin nicht möglich. Eines der Hauptziele der Nusra-Front sind ohnehin die Medien. Sie schließen Radios, verbrennen Zeitungen und Zeitschriften. Das ist weit verbreitet. Um die Flüchtlinge in der Türkei zu erreichen, sind diese Radios und Zeitschriften sehr wichtig. Eines der Probleme ist, dass das Geld für diese Medien generell aus Europa kommt, über Fonds, und dass sie daher an diese Fonds geknüpft sind. Sie sind also davon abhängig. Wenn diese Fonds gekürzt werden, dann müssen auch die Radioprogramme gekürzt werden. Ein Radio musste deshalb schon aufhören. Jetzt diskutieren die Syrerinnen und Syrer, wie sie sich von dieser äußeren Abhängigkeit frei machen können.
Bağlı değil de bağımlı varlıkları buna bağlı. Dolayısıyla bu fonların kesilmesi durumunda bu yayınlar da kesiyor. Yani bu radyolardan bir tanesi mesela kapanmak zorunda kaldı. Ve şu anda Suriyelilerin hani düşünmeye başladıkları konu nasıl olur, nasıl kendi kendimize yeterli olmaya başlayabiliriz ki hani dışarıya bağımlı olmadan yayınlarımıza devam edelim.
Bir de ana konumuza kehren wir zu den Grundfragen zurück. Was sind aus Ihrer Sicht die Probleme der Flüchtlinge in der Türkei beim Thema Unterricht und medizinische Versorgung? Was denken Sie über die Diskussionen über die Verleihung der türkischen Staatsbürgerschaft? Eine Diskussion, die in der Türkei lange auf der Tagesordnung stand und dann plötzlich wie mit dem Messer abgeschnitten wurde.
Gibi kesilmiş olan tartışmalar hakkında neler düşünüyorlar? Sizin gözlemleriniz nelerdir?
Evet. Tabii Suriyelilerin özellikle son birkaç senedir yani Türkiye'de kalıcı oldukları veya Suriye'ye dönmelerinin uzun...
Die Syrerinnen haben, wenn sie schon länger in der Türkei sind und nachdem sich eine baldige Rückkehr als Illusion herausgestellt hat, eine grundlegende Forderung entwickelt, nämlich ihre Anerkennung als Flüchtlinge. In der Türkei haben sie keinen Flüchtlingsstatus, sondern werden, da sie über die östlichen Grenzen gekommen sind, nur als Schutzbefohlene anerkannt. Das ist ein provisorischer Status, der aber fortdauert. Die Hauptforderung der syrischen Flüchtlinge ist daher ihre Anerkennung als Flüchtlinge. Für viele Flüchtlinge war das auch der Grund, um nach Europa aufzubrechen, nämlich, dass sie hier keinen dauerhaften Status haben. Alle anderen Fragen sind dem etwas nachgeordnet, so auch medizinische Versorgung und der Unterricht. Die Verfügbarkeit staatlicher Dienstleistungen ist eine nachgeordnete Frage. Es geht zuerst um den rechtlichen Status. Man braucht zunächst den Flüchtlingsstatus, um andere fundamentale Rechte zu erlangen. Dann werden die Probleme mit der Gesundheitsversorgung und der Ausbildung ohnehin einfacher zu lösen sein. Im Grunde ist die Gesundheitsversorgung das Problem, das am nächsten an einer Lösung ist. In der Türkei Türkei können die syrischen Flüchtlinge, die als vorübergehend schutzbefohlen anerkannt sind, wie türkische Staatsbürgerinnen von der Gesundheitsversorgung profitieren. Die Probleme kommen nur vom rassistischen Verhalten einiger Ärzte in manchen Kliniken. Es gibt Ärzte, die niemanden aus Syrien behandeln wollen. Es gibt rassistische Ärzte, die sagen, Araber sind schmutzig, ich möchte sie nicht berühren. Wenn wir nun zur Frage der Staatsbürgerschaft übergehen, so sagen die syrischen Flüchtlinge, dass sie zunächst für alle den Flüchtlingsstatus wollen. Danach soll aber auch für alle der Weg zur Staatsbürgerschaft offen sein. Diese Forderung unterstütze ich auch selbst. Doch wie in der Türkei das Thema diskutiert wird, geht es nur darum, manchen der syrischen Flüchtlinge die türkische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Das sollen Syrer mit weißem Kragen sein. Das heißt, ein großer Teil der syrischen Flüchtlinge wird hier weiter der Unterdrückung ausgesetzt sein. Eben deshalb wollen sie, dass nach der Verleihung des Flüchtlingsstatus der Weg zur Einbürgerung offen sein soll.
Der Song The Fence vom Gemeinschaftsprojekt, also vom Schwabing Grad Projekt und der Performancegruppe Arivati. Wir gehen nach Armenien. Auch 4 Wochen nachdem der Kameramann Marudvanyan von der Polizei zusammengeschlagen wurde, kann er sich nur mit Krücken fortbewegen. Bei den Massenprotesten vergangenen Juli in der armenischen Hauptstadt Jerewan ging die Polizei gewaltsam gegen Demonstrierende und gegen JournalistInnen vor. Gewalt gegen JournalistInnen steht in Armenien seit Jahren auf der Tagesordnung. Die armenische Journalistin Gua Sharoyan hat ihre Kolleginnen gefragt, was ihnen im Zuge ihrer Berichterstattung über die Protestbewegung widerfahren ist.
Տարիներ շարունակ Հայաստանում լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը բռնությամբ խոչընդոտվել է իշխանությունների կողմից։ Իրենց ամենամյա զեկույցում միջազգային մամուլի ինստիտուտը նշել է. Մամուլի ազատությունը Հայաստանում սահմանափակված է, անկախ մամուլը ճնշման տակ է, իսկ հերրորդակվող մամուլը իշխանամետ է.
In Armenien wird bereits seit vielen Jahren professionelle journalistische Arbeit staatlich behindert und die Pressefreiheit verletzt. Die Pressefreiheit in Armenien ist begrenzt. Die unabhängige Presse steht unter Druck. Und der Rundfunk ist regimefreundlich, bewertet das internationale Presseinstitut IPI die Situation der Medien in ihrem Jahresbericht. JournalistInnen sind behördlichem Druck und staatlicher Gewalt ausgesetzt, meint Human Rights Watch. Im Juli diesen Jahres erlitten etliche JournalistInnen, die über die gespannte politische Lage berichteten, Körperverletzungen und materielle Schäden durch spezielle Polizeieinsätze. Die Internationale und Europäische Journalistenvereinigung EFJ hat die Polizeigewalt gegen JournalistInnen scharf verurteilt. Was war passiert? Am 17. Juli hatte eine Gruppe Bewaffneter eine Polizeistation in Jerewan besetzt und den Rücktritt des Präsidenten Serge Sargsyan und die Freilassung des politischen Gefangenen Hiral Sefilian gefordert. Die massive Unterstützung der Bevölkerung schlug schnell in eine große Protestbewegung um, die auch nach der Aufgabe der Besetzung am 31. Juli anhielt. Die Polizei versuchte in speziellen Einsätzen, die Proteste und friedlichen Demonstrationen zu stoppen. Davon betroffen waren nicht nur AktivistInnen und Protestierende, sondern auch JournalistInnen, die körperliche Gewalt erfuhren und deren Material beschlagnahmt wurde. A1-Journalist Robert Ananyan berichtet über die Ereignisse am 29. Juli in Sariwak. Er sagt, den DemonstrantInnen wurden 5 Minuten gegeben, um den Ort zu verlassen, und die JournalistInnen sollten sich auf einem nahegelegenen Platz versammeln. Sie seien die Hauptzielscheibe der Polizei gewesen.
Ոստիկանությունը քիչ անց սկսեց գործողություն, օրենքի խախտմամբ, հատուկ միջոցներ կիրառեց, ինչպես ցուցարարների, այնպես էլ քաղաքական հավաքը լուսաբանող լրագրողների նկատմամբ.
Kurz nach der Durchsage begann die Polizei mit gesetzeswidrigen Spezialmaßnahmen gegen die Demonstrantinnen und gegen die Journalistinnen, die vor Ort berichteten. Warum gesetzeswidrig? Das armenische Gesetz schreibt vor, dass spezielle Maßnahmen der Polizei rechtzeitig angekündigt und benannt werden müssen. Den Demonstrantinnen muss ausreichend Zeit gegeben werden, den Ort des Geschehens zu verlassen. Nichts davon wurde von der Polizei eingehalten. Die erste Explosion fand auf dem Platz statt, auf dem wir, die Journalistinnen, standen. Deshalb meinen wir, dass wir das erste Ziel waren, um zu verhindern, dass wir weiter berichten konnten.
Robert sagt, der gesamte Platz sei voll von Sprengstoffsätzen gewesen, die von der Polizei geworfen wurden. Er selbst erlitt mehrere Brandverletzungen und konnte sich mehrere Tage nur im Rollstuhl fortbewegen. Marian Gregorian, eine Journalistin von Lin.am, berichtet, sie sei von einem Polizisten in Zivil gebeten worden, sich ebenfalls auf den Platz zu begeben, wo sich die JournalistInnen versammeln sollten. Dort sei es sicherer.
Zuerst habe ich den Knall der Explosion gehört, aber nicht sofort verstanden, was da abgeht, bis ein Sprengkörper meinen rechten Fuß verletzt hat. Nach der Explosion konnten wir nichts mehr sehen, wegen dem Rauch. Und für etwa 1 Minute konnten wir auch kaum noch was hören, weil es einen Riesenkrach machte. Sie hätten uns warnen müssen, dass sie Sprengkörper einsetzen würden, sodass die Leute entscheiden können, ob sie bereit sind, trotzdem zu bleiben.
Ich besuchte Marut Vanyanin, den Kameramann von Lagir.am, in seinem Büro. Auch 1 Monat danach konnte er nur auf Krücken laufen.
Irgendwann bemerkte ich plötzlich 2 Polizisten in Zivil, die auf mich zukamen und mich an der Schulter zerrten. Sie fragten, warum ich filme, und nahmen meine Kamera weg. Ich zeigte ihnen meinen Presseausweis, aber sie warfen mich auf den Boden und begannen, auf mich einzuschlagen. Ich versuchte nur noch, mit meiner Tasche mein Gesicht zu schützen, so dass sie vor allem auf meine Beine eingetreten haben. Deshalb habe ich immer noch Schwierigkeiten beim Laufen.
Maruts Kameratasche mit 2 Kameras und seinem Pass wurden beschlagnahmt. Er hat es angezeigt, aber die Sachen noch nicht zurückbekommen. Nicht sehr lang nach den Ereignissen im Juli entschuldigte sich Präsident Sargsyan und bat die JournalistInnen zu vergessen, was passiert war. Es würde sich nicht wiederholen. Jedoch hat keiner der JournalistInnen irgendeine materielle Entschädigung erhalten. Auch wenn ihre Fälle vor Gericht gebracht wurden, sind nicht alle optimistisch, wie diese entschieden werden. Robert sagt, er habe wenig Hoffnung. Einige Polizisten wurden schuldig gesprochen, um der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass das Justizsystem funktioniere. In der Realität seien ihre Strafen aber überhaupt nicht vollstreckt worden.
Wir werden die Fälle vor den Europäischen Gerichtshof bringen. Viele Jahre wurde Gewalt gegen Journalistinnen eingesetzt. Mehr als 10 Journalistinnen pro Jahr waren davon betroffen, aber niemand wurde jemals verurteilt. Es ist normal geworden, für die Verletzungen von Journalistinnen nicht verurteilt zu werden.
Obwohl zurzeit die Lage in Armenien im Vergleich zum Juli entspannt ist, sind weitere Proteste und Demonstrationen zu erwarten. JournalistInnen setzen ihre Arbeit fort. Aber haben die jüngsten Ereignisse Auswirkungen auf ihre persönliche Einstellung zu ihrer Arbeit? Haben sie Angst?
Die Gewalt, die ich erlebt habe, darf keinen Einfluss auf meine zukünftige journalistische Arbeit haben. Ich werde tun, was ich für richtig halte, auch wenn wir wissen, dass die Behörden alles tun werden, um die Redefreiheit einzuschränken und Journalistinnen unter Druck zu setzen.
Nein, das hat absolut keine Auswirkungen auf meine Arbeit. Ich habe keine Angst. Ich werde arbeiten wie vorher, allerdings werde ich der Polizei nicht mehr vertrauen. Wenn du eine Polizistin siehst, die, selbst eine Frau, gewaltsam alte Frauen und Mädchen an den Handgelenken packt und wegzerrt, solltest du die Kamera nicht wegdrehen, weil du Angst hast, genauso behandelt zu werden. Genau das solltest du festhalten, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was abgeht.
Ich glaube nicht, dass jemand Angst hat, weiter zu arbeiten. Aber für mich ist das einfach nicht logisch, solche Gewalt gegen JournalistInnen einzusetzen. Ich hatte das nicht erwartet.
Das Media Initiative Center fördert die Meinungsfreiheit und freie Medien. Es organisiert Trainingskurse für etablierte und junge JournalistInnen, fördert Medienbildung und schützt die Rechte von JournalistInnen. Ich habe die Direktorin Nunes Saksanian gefragt, welche Möglichkeiten sie sieht, gegen Gewalt gegen JournalistInnen vorzugehen.
Statt auf den guten Willen und die Toleranz der staatlichen Stellen zu hoffen, wo in den meisten Fällen nichts passieren wird, sollten sich die Medien zusammenschließen. Sie sollten die Fälle vor Gericht bringen, Gewerkschaften gründen, die es für JournalistInnen in Armenien nicht gibt, und mehr Ressourcen auf diesem Gebiet aktivieren. Öffentliche Organisationen wie wir und viele andere sollten die Bedeutung der Medien verstehen und helfen, JournalistInnen und Medien zu fördern und so weit wie möglich zu schützen. Außerdem sollten die Gesetze, die es auf diesem Gebiet bereits gibt, angemessen genutzt und vor allem angewandt werden. Diejenigen, die sich Gewalt gegen JournalistInnen schuldig gemacht haben, müssen verurteilt werden. Das ist viele Jahre nicht passiert.
Einer der größten Slums in Nairobi ist Massare mit geschätzten 600.000 EinwohnerInnen. Sie leben mehrheitlich in Unterkünften aus Wellblech, Holzbrettern, Lehmziegeln, Karton und Plastikplanen. Massare erlangte traurige Berühmtheit durch die blutigen Unruhen im Anschluss an die Wahl 2007-2008. Nach Bekanntgabe des strittigen Wahlergebnisses wurde aus dem politischen Konflikt blitzschnell ein ethnischer. Im von Kikuyu und Luo bewohnten Massare eskalierte die Gewalt in Form von Morden, Plünderungen und Vergewaltigungen. Zu dieser Zeit entstanden Medieninitiativen wie Slum TV und Massare Radio. Die Initiatoren waren unterschiedlicher ethnischer Herkunft, aber gemeinsam im Slum aufgewachsen. Sie wollten etwas tun, um der Gewalt ein Ende zu setzen. Ihre Idee, durch die Darstellung persönlicher Erlebnisse wieder Empathie und Versöhnungsbereitschaft in der Community zu wecken. In dem folgenden Beitrag geht es um eine andere Form von Gewalt. Sie ist nicht minder tödlich und die BewohnerInnen von Massare sind ihr schutzlos ausgeliefert. Eine Produktion von Massare Radio mit dem Titel We Are No Dogs.
How can you play when the ground's uneven, when the rules are made behind your back?
Wir berichten von Schicksalsschlägen, die die Menschen in einem der gefährlichsten Slums Kenias erleiden müssen.
Kenia ist ein Land, das immer mehr zu einem Synonym für Korruption, Armut und eine Kultur der Straffreiheit geworden ist. Eine Situation, die zur Verarmung von Millionen von Menschen geführt hat. Die Ursprünge dieser grassierenden Ungleichheit reichen weit zurück.
1975 lebte ein Mann namens J.M. Kariuki. Er wurde getötet, weil er die Armen verteidigt hatte. Er sagte einmal, Kenia ist ein Land von 10 Millionären und 1 Million armen Bettlern. Aber heute leben in Kenia 10 Milliardäre und 40 Millionen arme Bettler. Wir sind immer noch Bettler nach 50 Jahren Unabhängigkeit. Sogar die Police Officer, die uns umbringen, haben das gleiche Problem. Sie sind verheiratet, haben Familie. Was ist das für ein Leben? Sogar die Police Officer werden in Kenia unterdrückt.
Located in the northeast of the capital is Massare slum.
Massare liegt im Nordosten Nairobis, nur wenige Kilometer vom Geschäftszentrum der Stadt entfernt. Bis zu den gewaltsamen Unruhen nach der Wahl im Jahr 2007 hatte man von Massare slum nur selten etwas gehört.
Massare slum was rarely heard of by the outside world. Since then, attention on Massare has increased, especially regarding its unpleasant aspects.
Seitdem nahm das öffentliche Interesse an Massare zu, insbesondere allerdings an seinen abstoßenden Seiten. Die Bevölkerung von Massare ist zahlreichen Gefährdungen ausgesetzt. Diese sind wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Natur und verschärfen sich gegenseitig. Die Bewohner von Massare klagen über den schlechten, ja kriminellen Ruf, den sie in Kenia haben. Die 24-jährige Victoria Wambui ist Geschäftsfrau, Mutter und Aktivistin. Wambui ist Mitglied von Sauti Yamta, übersetzt die Stimme aus der Nachbarschaft. Sie will sich dort für eine wirksamere Politik im Slum einsetzen.
Sie sagen, alle Jungs im Slum seien Verbrecher und alle Mädchen Prostituierte. Ich stimme dem natürlich nicht zu. Wir hatten nicht die Wahl, in Massare oder in Buruburu zur Welt zu kommen. Gott wird seinen Grund darin sehen, dass du in Massare zur Welt kommst.
In October 2013, Brio, Tito und Silla.
Im Oktober 2013 wurden Brio, Tito und Silla erschossen. Brio war der Geliebte von Wambui. Sein Tod beflügelte sie in ihrem Engagement als Aktivistin.
Sila saß auf meiner linken, Brajo auf meiner rechten Seite. Seine linke Hand hatte er auf mein Bein gelegt. Plötzlich hörte ich einen Knall. Man sieht hier noch das Loch von der Gewehrkugel in der Wand. Drei Polizisten waren gekommen. Einer erschoss Tito, der andere Sila, der dritte Brajo. Sie vergewisserten sich noch, dass die drei tot waren und zogen dann wieder ab. Ich konnte 2 Monate das Haus nicht verlassen. Ich konnte nichts essen. Ich war völlig traumatisiert.
Brajo war 27 und Sila. Brajo war 27, Sila 26 Jahre alt.
Sila kwa na anything.
Sila trug nie eine Waffe bei sich. Ich fragte mich daher, wie es sein konnte, dass sie eine bei ihm fanden, als sie ihn wegschleiften. Bei Brajo wurde ein Messer gefunden, das er mit Sicherheit nie bei sich getragen hat. Übrigens hatte er an diesem Tag eine Mandelentzündung. Brajo war ja mein Ex und er hatte mich gebeten, mit ihm in die Klinik zu gehen, was ich dann auch getan habe. Ich habe immer noch die Medikamente, die ich für ihn mitgenommen habe. Er war krank, als er erschossen wurde. Es ist so schmerzlich, vor allem wenn ich an Brajo, meinen Geliebten, denke. Die Polizisten waren im Unrecht, absolut. Diese jungen Männer haben nichts Schlechtes getan.
Reports show that the extrajudicial killings. Untersuchungen belegen, dass Praktiken wie außergerichtliche Tötungen, Vertreibungen und willkürliche Verhaftungen bis in die frühen 70er Jahre zurückreichen.
Man sagt uns ja dauernd, wir könnten uns nicht richtig ausdrücken. Wir sollten lieber den Mund halten. Es stimmt, dass die meisten von uns eine schlechte Schulbildung haben. Wir können uns keinen Anwalt leisten. Ein Anwalt ist zu teuer. Daher sind die Polizisten eigentlich fast immer im Vorteil.
Complaints against the law enforcers have increased drastically. Die Proteste gegen die Strafverfolgung nahmen dramatisch zu. Mehr und mehr Menschen schlossen sich dem Kampf gegen Polizeigewalt und Tötungen im Slum an.
While many suspected criminals have died, a few lucky ones took a different path.
Während viele Verdächtige ihr Leben lassen mussten, hatten einige wenige Glück und schlugen einen anderen Weg ein. Collins Odhiambo ist ein 30-jähriger ehemaliger Krimineller. Mit 18 Jahren hatte er angefangen. Armut und Gruppenzwang waren die Hauptgründe.
Ich habe Kriminalität schon erlebt, als ich aufwuchs. Es hat mir nie gefallen. Ich selbst fing nach der 4. Klasse an, kriminell zu werden, als kein Geld für die Schulgebühren mehr da war. Meine Mutter hat damals nicht gearbeitet, daher musste ich mit der Schule aufhören.
Collins und Jambo kamen dann in eine schwierige Situation und beschloss, auszusteigen.
Ich hatte 3 Gründe, um aufzuhören. Der entscheidende war aber meine Freundin. Die wurde erschossen von Leuten, die ich kannte. Das waren keine Polizisten.
Steven Kariuki ist der Parlamentsabgeordnete des Wahlkreises Mathare. Er führt aus, wie das System der Korruption das Verbrechen fördert.
Viele Kriminelle, die von der Polizei getötet wurden. In der Vielzahl der Fälle wurden sie nicht getötet wegen der Verbrechen, die sie begangen haben. Sie wurden getötet, weil sie mit der Polizei Abmachungen getroffen hatten, nachdem sie Verbrechen begingen, aber sich nicht daran hielten.
Am Ende beschließt die Polizei, sie alle zusammen umzubringen. Bestechung findet auf diesem Niveau statt oder im Bereich der Rechtsprechung. Es ist ein Ausmaß an Bestechung, wo ich als normaler Bürger Angst haben muss, bei der Polizei etwas zu Protokoll zu geben. Denn es ist die gleiche Polizei, die von den Verbrechern bezahlt wird, um ihnen Informationen zukommen zu lassen.
Willkürliche Tötungen verbunden mit Korruption und anderen nicht hinnehmbaren polizeilichen Maßnahmen erzeugen bei der Bevölkerung von Mazare einen Widerwillen gegen die Zusammenarbeit mit der Polizei.
Ich frage mich, warum hat die Jugend keine Rechte im Slum? Warum gibt es niemanden, der bereit ist, für diese Rechte zu kämpfen? Auf Bayo ist 8-mal geschossen worden. Jede Kugel kostet 500 Schilling.
Die kenianische Verfassung mag bei den Bewohnern von Mazare Hoffnungen wecken, aber wenn Kugeln abgefeuert werden, kann sie nicht verhindern, dass diese Kugeln die Körper junger Frauen und Männer zerstören. Was Wambui angeht, so wird sie weiterhin auf die Straße gehen, um gegen Ungerechtigkeit zu protestieren.
Je mehr man uns sagt, wir sollen den Mund halten, umso mehr glauben wir es. Das muss aufhören. Ich möchte, dass die Leute aufstehen, dass wir uns gemeinsam wehren und sagen, wir dulden es nicht länger, dass Menschen getötet und willkürlich verhaftet werden.
Kenias Polizei ist bekannt für Willkür, Brutalität und außergerichtliche Tötungen. Verdächtige werden nicht selten wie Freiwild verfolgt, insbesondere in den Slums. African Life Matters lautet die kenianische Hashtag-Bewegung in Anlehnung an die Black Lives Matter-Bewegung in den Staaten. Im Juni 2016 wurde der Menschenrechtsanwalt Willy Kimani in Nairobi ermordet. Aufgrund der landesweiten Proteste kam es zur Festnahme von 3 verdächtigen Polizisten. Außergerichtliche Tötungen in den Slums dagegen gelangen nie in die Schlagzeilen. Eine öffentliche Empörung findet nicht statt. Mazare Radio, das ist unser Tandempartner, hat diesen ersten Beitrag geleistet, um das zu ändern. Mit den entsprechenden Beiträgen, die innerhalb des Slums gesendet werden. Den Beitrag könnt ihr nachhören, wie alle anderen gesendeten Beiträge auch, auf www.iz3w.org. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Landenteignungen, Privatisierung des Gesundheits- und Bildungssektors, gewaltsame Unterdrückung von Protesten. All dies gehört zum Alltag in Mexiko. Der Beitrag von Veretines Radio aus Guadalajara fragt danach, inwiefern die kommerziellen Medien dazu beitragen, diese Wirklichkeit zu verdecken, indem sie regierungskonform berichten. Unabhängige und kommunitäre Radios, welche selbst organisiert über die Lebensperspektiven und die Perspektiven der Widerständigen berichten, stellen hier einen Gegenpol dar.
Fehlende Information ist Gewalt.
Zensur in Mexiko. Eine Machtform zur Verleugnung der Realität des Landes. Ein Mexiko der Kontraste. Auf der einen Seite kulturelle Diversität, Vielfalt in Flora, Fauna und Naturgütern und auf der anderen Seite Ausgrenzung, Enteignung indigener Völker und Landaneignung. Diese und andere Praxen, wie zum Beispiel die Privatisierung von Gesundheit, Bildung und Land, sind Teil der neoliberalen Politik und haben in der Gesellschaft zu zunehmender Unzufriedenheit und Widerstand geführt. Mit verschiedenen Mitteln macht die Bevölkerung diese Probleme sichtbar. Doch der mexikanische Staat versucht, diese emanzipatorischen Bewegungen durch Militarisierung zu unterdrücken. Die Medien tragen ihren Teil dazu bei, indem sie das politische System legitimieren und Mexiko als lindo y querido, als geliebte Heimat darstellen. Mexiko, lindo y querido.
El contexto en México.
In 1993 unterschreibt Salinas de Gortari den Freihandelsvertrag mit den USA und Kanada. Aus Sicht der Regierung wird Mexiko somit Teil der Politik der ersten Welt. Die indigenen MexikanerInnen werden weiterhin von Großteilen der Bevölkerung ignoriert. All dies hat zur Folge, dass die zapatistische Armee der nationalen Befreiung oder EZLN 1994 ihre Stimme erhebt. Doch die Medien versuchen, dies um jeden Preis zu vertuschen.
Eine Gruppe bewaffneter Männer hat 4 Landgemeinden in Mexiko besetzt. Laut ihrer Sprecher sind sie größtenteils japanesische Indigene. Diesen Samstag startet mit dem Inkrafttreten des Freihandelsvertrages eine neue Etappe in Mexikos wirtschaftlicher Entwicklung.
In Oaxaca, 2006 fordern LehrerInnen in Oaxaca eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und des Bildungssystems. Nach der Ablehnung von Seiten des Gouverneurs Luis Ortiz beginnen Proteste. Zur Unterstützung der Lehrerinnenschaft gründet sich aus Bevölkerungskreisen die Vollversammlung der Völker Oaxacas, kurz APO. Es kommt zum unbefristeten Streik in allen öffentlichen Schulen des Bundesstaates und zu einer zeitweiligen Platzbesetzung im Zentrum der Stadt Oaxaca, bei deren Räumung im November werden Tränengas und Rauchgranaten gegen die Bevölkerung eingesetzt.
Wir wollen diese gewaltsame Konfrontation mit euch nicht. Wir wollen, dass euch bewusst wird, dass ihr einen scheiß Mörder verteidigt und korrupte Geschäftsleute.
Die Medien verfälschen die Forderungen und verdecken das Ausmaß der ausgeübten Polizeigewalt.
Die Lehrer haben wieder das Zentrum Oaxacas eingenommen.
Gruppen von Lehrern rannten durch die Straßen, bewaffnet mit Stöcken und Steinen. 2 Polizeiautos wurden verbrannt und an einer Ecke zurückgelassen.
Im Gegensatz dazu nahmen Teile der APO, insbesondere Frauen, die Möglichkeit wahr, der Bevölkerung über Radio und andere Kanäle selbst vom Erlebten zu berichten und zur Organisierung aufzurufen. Ihre Forderungen wurden bis heute nicht erfüllt.
In 2001 wird der Bau eines internationalen Flughafens verkündet, der als Teil des Plan Pueblo Panamá mehr als 5 Millionen Hektar Landwirtschaftsfläche vernichten würde. Ziel des Projektes war es, einen Industriekorridor für transnationale Unternehmen zu schaffen. Wenn Sie uns dieses Land wegnehmen, nehmen Sie uns alles weg. Das Gelände und unsere Bräuche.
Die Betroffenen drücken ihre Ablehnung aus. In den folgenden Monaten organisieren sich die Bäuerinnen und Bauern und bilden El Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, die Front der Dorfgemeinschaften zur Verteidigung des Landes. Daraufhin kommt es am 3. und 4. Mai 2006 in den Landgemeinden Texcoco und San Salvador Atenco in der Nähe von Mexico City zu einer Reihe von Konfrontationen zwischen der Bevölkerung und Teilen der Bundes-, Landes- und der örtlichen Polizei.
Eine Person hat eine Machete in der Hand. Eine Polizeieinheit ist schon gefallen.
Es ist eine Schande, was wir hier im Fernsehen sehen. Ich weiß nicht, worauf die Regierung wartet, um härtere und effizientere Maßnahmen zu befehlen.
Die Konfrontationen hinterlassen 2 Tote, davon ein Minderjähriger, 191 Verhaftete, von denen 183 polizeilichen Missbrauch anzeigen. 31 der 50 verhafteten Frauen zeigen sexuelle Misshandlung an. Im Falle San Salvador Atencos rechtfertigen und legitimieren die Journalisten die Repression, indem sie Informationen zurückbehalten.
2014, Iguala, Guerrero, Mexiko. Die Regierung leugnet das gewaltsame Verschwinden von 43 Studenten der ländlichen Hochschule von Ayotzinapa. Die Medien senden und wiederholen die Regierungsversion, um die internationale Öffentlichkeit abzuwenden. Nochitlán, Oaxaca, 9. Juli 2006. Die Bundespolizei schießt auf Zivilisten, um eine Blockade der Lehrerinnenschaft zu unterdrücken, die ihre Ablehnung gegenüber der geplanten Bildungsreform kundtun.
Sie bewaffneten sich erst, als die Lehrerinnen vom Center anfingen zu schießen. Laut Bundespolizei und der Regierung Oaxacas waren vorher alle unbewaffnet.
Bildungsminister Aurelio Nuño verkündet, das Gesetz ist nicht verhandelbar, die Reform ist nicht mehr veränderbar.
Diese lokalen Medien verbreiteten Informationen, die nicht korrekt waren und stark verfälscht wurden. Daher organisierte sich die Lehrerinnenschaft, damit ihnen 10 bis 15 Minuten zugestanden wurden, um darüber zu berichten, was passierte. Denn die Regierenden sprachen alleine zugunsten des Präsidenten. Der hat sich aber nie hier blicken lassen. Die kommerziellen Sender erlauben es nicht, offene Unterstützung auszusprechen. In Chiaco gab es ein kommunitäres Radio. Aber 4 Tage nachdem Nochitlán geräumt wurde, töteten sie sogar den jungen Menschen, der dieses Radio organisierte.
Auf der anderen Seite haben auch die Bildungsinstitutionen einen wichtigen Anteil an dieser Situation. Sie bilden professionelle Journalisten aus, die es gelernt haben, sich selbst zu zensieren. Zu dem Thema Héctor Fernández Zavala der Universität von Guadalajara.
Dieselbe Kultur der Selbstzensur gibt es auch bei Professoren und Studenten der Universität. Niemand traut sich, seine Meinung zu äußern. Das hat mit dem Konformismus zu tun, der in unserem Staat und unserem Land herrscht, aber auch an der Uni.
Die Rede ist von einem Mechanismus der Redefreiheit an der Uni einschränkt.
Es gibt eine Art konstante Überwachung in allen Teilen der Uni. Und es gibt diejenigen, die sich dem gegenüberstellen, um ihre Meinung zu vertreten. Die Universität ist ein Spiegel dessen, was im ganzen Land passiert.
Inwiefern verbessern Lehrstätten die Qualität der Information? Um Journalismus auszuüben, braucht es in Mexiko keinerlei formelle Akkreditierung. Es gibt 240 Studienprogramme im Feld der Kommunikationswissenschaften. Der Journalismus wird zu einem Geschäft, in dem die kommerziellen Radio- und Fernsehsender darauf konditioniert sind, Darstellungen der Regierung zu verbreiten. Die Medien zeichnen sich durch Vetternwirtschaft aus. Details wie Ortsnamen oder Namen von zentralen Personen und Autoritäten sind zu unbequemer Information geworden und werden in den Medien oft erzwungenermaßen verheimlicht. Die Aktivistin und Journalistin Lidia Cacho.
Die Journalisten haben beinahe keinerlei Schutz. Wir können davon ausgehen, dass sie noch nicht mal ein Minimum an Sozialabsicherung, dass sie keinerlei Rechte auf Krankenversicherung haben und dass ihre Vorgesetzten und Redakteure keinerlei Acht geben auf ihre Psyche oder psychische Unversehrtheit oder die ihrer Familien, wenn sie Bericht erstatten.
So wird Berichterstattung zu einer Machtstrategie und einer Form der Gewalt. Vor diesem Hintergrund braucht es Medien, die gezielt über politische Kämpfe berichten und widerständige Kräfte bündeln. Freie Medien, wie zum Beispiel kommunitäre, alternative und unabhängige Radios, stellen sich der Desinformierung entgegen und sind ein Instrument der sozialen Bewegungen und Kämpfen.
Kommunitäre Radios, denn die Medien der schlechten Regierung sagen nicht die Wahrheit und nie wird veröffentlicht, wie das Leben der Armen und der indigenen Brüder und Schwestern ist.
Proyecto Ambulante ist ein Projekt der freien Medien, das heute hier in der Stadt Oaxaca arbeitet. Wir sind ein Kollektiv und verbreiten Informationen.
Seit der Repression litten wir unter diesem Angriff auf die Redefreiheit der Gemeinde. Wir entschlossen uns, das Projekt der kommunitären Radios Radio Totopo mit einem geliehenen 10-Watt-Transmitter wiederzubeleben. Es ist unabdinglich für uns, unsere Stimme zu verbreiten, um in der Gemeinde über die Verletzung der Rechte indigener Völker zu berichten.
Zwischen dem Jahr 2000 und 2016 sind mindestens 19 mexikanische Journalistinnen ermordet worden. 20 sind immer noch verschwunden.
Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias.
Eine Ankündigung in eigener Sache. Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört. Dieser Slogan von Flüchtlingsorganisationen mag nicht für alle Geflüchteten uneingeschränkt zutreffen, aber er benennt die Mitverantwortung der mächtigen Länder des globalen Nordens. Durch Rüstungsexporte, Umweltzerstörung oder Ausbeutung sorgen westliche Staaten ganz erheblich mit dafür, dass viele Menschen keine Zuflucht mehr am Ort ihrer Herkunft sehen. Ihre Fluchtgründe sind immer triftig, auch dann, wenn der Westen unbeteiligt ist. Denn niemand flieht ohne Grund, wie es ein anderer Slogan der Refugee-AktivistInnen auf den Punkt bringt. In dem IZ3W-Dossier fragen wir, welche Fluchtursachen werden vom globalen Norden geschaffen? Wer kommuniziert in welchen Interessen die Fluchtgründe? Und wie wird die alte Forderung, Fluchtursachen bekämpfen, einstmals eine Forderung aus dem eher antirassistischen Spektrum, mittlerweile auch von der Politik zur Abwehr von Flüchtlingen eingesetzt. Das alles ist nachzulesen in der IZ3W 356. Warum Menschen fliehen? Eine Frage der Existenz. Wir hören uns wieder am 4. Oktober. Übrigens werdet ihr von Oktober bis Dezember im Süd-Nordfunk eine Feature-Reihe hören. Es geht um die Themen Krieg und Frieden. Die Beiträge beschäftigen sich unter anderem mit dem internationalen Waffenhandel, dem Kriegsverlauf in Syrien, der aktuellen Situation in der Ukraine und der Flucht der Menschen aus Eritrea und dem Südsudan. Ich sage Tschüss, danke an Eva und alle, die sonst beteiligt waren. Die Redaktion hatte Martina Backes. Bis zum nächsten Mal.
Die Bevölkerung stolz auf meine Arbeit. Und ich, die NATO, ich freue mich darüber. Weil ich auch für Kapitalvermehrung stehe. Ich bin's, die NATO. Ich heiße NATO.
NATO, je suis passé.
Gott möge alle Länder schützen, wo ich die NATO schon vorbeigeschaut habe.
Je vous remercie.
Ich danke Ihnen.
Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
Podcast auf iz3w.org und rdl.de.